Es wird sich auch total lohnen, die kleineren Nationen zu schauen, wie zum Beispiel Georgien oder Ukraine. Wissen wir ja, was da gerade alles los ist. Auch dieses Gefühl zu entwickeln, wir sind Gastgeber für alle und wir müssen daran teilnehmen. Und dann natürlich aussuchen, was jeder kann. Oder hast du ein cooles Restaurant, wo du sagst, oh ich, Mensch, meine Frau wollte ich schon immer einladen, aber da können wir Fußball gucken. Das verbinde ich doch super. Meine Frau, die kommt mit mir mit und nebenbei läuft. Oh, das wusste ich aber gar nicht, dass der Fernseher genau an ist. Solche Möglichkeiten unbedingt nutzen, um das Nützliche mit der EM zu verbinden.
Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Mainova stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten.
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Energieimpulse Frankfurt, deinem Podcast rund um Frankfurt und die Region. Europameister, Deutscher Meister und Weltpokalsieger. Station als Spieler bei Schalke 04, Borussia Dortmund oder den Tottenham Hotspur. Trainer bei den deutschen U-Nationalmannschaften und jetzt bekannt als Kommentator bei RTL. Die Rede ist von Steffen Freund. Welche spannenden Stories kann Steffen erzählen? Wer ist sein Favorit zur kommenden EM? Und wie sehr sich das Fußballgeschäft gewandelt hat, das alles erfahrt ihr in dieser Folge.
Steffen oder auch an alle Fußballfans da draußen, wo ist es schöner? Auf dem Platz, auf der Trainerbank oder am Mikro?
Auf alle Fälle auf dem Platz. Also da ist ganz klar die Vergangenheit, die Basis für alles, was ich heute noch als Kommentator und Experte machen darf im Fußball, dass ich mir diesen Traum verwirklichen konnte, Fußball zu spielen, als Profi, bis ganz nach oben zu kommen. Das ist was ganz Besonderes.
Dann fangen wir auch gleich an. Wie kamst du eigentlich zum Fußball?
Ja, kurze Geschichte. Bin ja in der DDR aufgewachsen, vor der Wende, und bin mit 6 Jahren, also 1976, auf dem Weg zur Schule an meinem ersten Fußballverein vorbeigelaufen. Der hieß damals BSG Motor Südbrandenburg. Heute heißt er BSC Süd 05 in der Stadt Brandenburg. Und immer wenn ich zurückkam, habe ich natürlich gleich meinen Schulranzen in die Ecke geworfen und habe gespielt und habe mich dann natürlich auch bei dem Verein angemeldet, schon mit 6 Jahren. Und habt also dann sehr früh mit dem Fußball auch vereinstechnisch angefangen.
Ja, schon mit 6. Ich glaube, ich habe auch damals mit 6 Jahren, glaube ich, auch angefangen, Fußball zu spielen. Wo spielt der Verein heute?
Oh, das ist, das müsste 7. Liga oder so sein. Ja, also okay. Noch unter Brandenburg-Liga,
also
ist Land Brandenburg. Ja. Eins darunter, glaube ich. Aber kann auch sein, Brandenburg-Liga.
Wir sehen jetzt hier vielleicht für die Zuhörer nochmal, ganz interessant, wir sind ja in der DFB-Akademie heute und haben ja einen sehr schönen Hintergrund. Wir sehen im Hintergrund nämlich die U17 beim Testspiel. Und da jetzt vielleicht auch mal an dich die Frage, du warst ja Jugendtrainer hier beim DFB und du bist ja selbst im Sportsystem der DDR auch fußballerisch aufgewachsen. Nimm uns doch einfach mal so mit, was lief in deiner Jugend anders in der Trainerzeit als jetzt vielleicht heute?
Ja, ich verbinde das mal auch noch mit der Spielerzeit, weil das geht ja dann einher, weil die Trainer haben ja dann immer auch nach einem bestimmten System zu folgen, und in der DDR gab es 11 Fußballclubs und die haben im Jahr, immer wenn du Talente hast und aussuchst zwischen 12 und 13, kamen die zu verschiedenen Tests und am Ende konntest du dann, das war bei mir Bezirk Potsdam, BSC oder BSG Motor Südbrandenburg, war Vorwärts Frankfurt der Club. Und dann habe ich versucht, über diese Tests mich dafür zu qualifizieren. Und die haben jedes Jahr, ich sage jetzt mal, zwischen 8 und 12 Spieler genommen. Ein paar Talente sind ja dann auch immer schon vor Ort im Club. Und da habe ich dann bis zum letzten Test alles ganz gut hinbekommen. Aber dann beim letzten Test ist natürlich den Trainern aufgefallen, der kann ja mit links überhaupt gar nicht schießen. Was sie bis heute übrigens nicht kann. Und dann war ich raus. Heute haben wir die Nachwuchsleistungszentren, heute haben wir hier die DFB-Akademie, das ist der Traum, um hier mal für die U-Mannschaft dann da unten zu spielen, Länderspiel. Das ist alles natürlich heute anders organisiert, ich sage aber nicht besser, weil du hast natürlich in der DDR das Netz ausgeworfen über die Clubs auf alle einzelnen 15 Bezirke und die Besten waren in den Tests alle dabei, weil die ja dann auch für ihre Landesauswahl gespielt haben. Das war bei mir der Bezirk Potsdam. Dann, wo ich dann U-Trainer war, habe ich natürlich den Landespokal in Duisburg mit 21 Ländern dann selber geleitet und konnte mir dann alle Talente dann auch vor Ort in Duisburg anschauen.
Also das war wirklich damals in deinen Sichtungslehrgängen, da wurdest du hingestellt, du sollst jonglieren und dann wurdest du bewertet.
Genau, da stand dann der Trainer und auch weitere natürlich, die zugearbeitet und notiert haben. Mal ein Beispiel, da musste ich mit links 50 Mal jonglieren, mit rechts 50 Mal und dann beidfüßig. Direkt 50 Mal. Mit 12 oder 13. Habe ich natürlich nach mehreren Versuchen natürlich mit rechts geschafft. Links, rechts war ja auch gar nicht so schlecht, aber links alleine ging auch nicht. War ja der Stock an meinem Körper, der linke Fuß. Und dann hast du natürlich gleich so einen Blick. Und
nimm uns doch mal mit auf deinen Weg zum Profi. Das würde mich mal interessieren. Nach Stahl Brandenburg.
Genau.
Wie ging es dann weiter? Wie kamst du dann zu den Vereinen in deiner Karriere? Das wäre auch mal, ich glaube, es ist richtig interessant zu wissen.
Ja, da muss ich dann ja, der erste sogenannte Profivertrag war schon dann bei Stahl Brandenburg, okay. Weil ich war dann 17, war auch UDDR-Nationalspieler, habe ja also U15, U16 und U17 und eigentlich bis zu U20 noch in der DDR gespielt. 89 kam erst die Wende, also mit 19. Erste Jahr habe ich bekommen 600 Ostmark, das sind 60 West. Krass. Fürs zweite Jahr habe ich eine Einraumwohnung bekommen. Sonst hätte ich ja weiter bei meinen Eltern wohnen müssen. Und fürs dritte Jahr habe ich einen Trabant bekommen. Hast du eigentlich 12 Jahre drauf gewartet. Ey. Der war aber eben sehr teuer. Und ich habe den, weil ich ja zum Training und Fußballprofi in Anführungsstrichen in der DDR brauchst du ja auch ein Auto. Ja. Und dann kam plötzlich über Nacht das Angebot von Schalke 04. Helmut Kremers, damals Manager, sagte, Mensch, hat sich BFC Dynamo angeschaut, in einem Relegationsspiel war das, für den Aufstieg zweite Bundesliga im Jahn-Sportpark in Berlin und hat Hendrik Herzog nochmal beobachtet. Der war schon verpflichtet, DDR-Nationalspieler damals schon, ich kannte ihn gut. Und dann hat er mich gesehen. Dann bin ich 91 nach Schalke, bis 93, lief auch wieder gut. Dann sind so diese Träume da, kannst du vielleicht mal international spielen. Dann kam das Angebot von Dortmund rein. Die haben damals schon mit Ottmar Hitzfeld um die Meisterschaft gespielt, haben schon die Vizemeisterschaft geholt damals in meinem ersten Jahr bei Schalke, 91, 92. Dann konnte ich international spielen. Wenn du international spielst, hast du eine Chance vielleicht mal für Deutschland, Gesamtdeutschland zu spielen. Da war klar, dass ich dann auch wechsle. Dann kam die erfolgreichste Zeit mit zweimal Meister, mit Champions League, Weltpokal, deutsche Nationalmannschaft 95, in meinem zweiten Jahr bei Dortmund. Im ersten Jahr war schwierig. Und dann war der kleine Traum noch irgendwo im Hinterkopf, kann ich vielleicht mal irgendwo in der großen Liga international noch spielen. Und dann kam das Angebot auch genau wieder, wo der Vertrag auslief, 98 bei Dortmund die Chance nochmal in der Premier League bei Tottenham Hotspur zu spielen. Also alles ganz nett zum Schluss da meiner Karriere. Dann wurde es ein bisschen schwieriger. Ist ja klar, wenn du ein bisschen älter bist, viele Verletzungen, die ganzen negativen Dinge will ich jetzt mal nicht aufzählen. Es geht erstmal um den positiven Weg. Da war ich 33 und da hätte ich nochmal verlängern müssen in Tottenham. Das wäre möglich gewesen. Und ich habe aber da irgendwo das Gefühl gehabt, dann mache ich halt nochmal was Neues. Und dann bin ich nochmal nach Kaiserslautern mit 33 und dort ein halbes Jahr, dann nochmal zurück in die Premier League, zu Leicester City nochmal ein halbes Jahr und habe dann mit 34 aufgehört, nach 8 OPs, gefühlten 2000 Faser und Bündel und Muskelrissen.
Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über deine Karriere gehört, hast auch sehr, sehr ausführlich berichtet, was mega interessant ist. Aber uns interessiert auch so deine privaten Interesse. Was machst du, wenn du mal nicht am Mikro bist jetzt als Experte oder auf dem Fußballplatz? Wofür brennst du so in deiner Freizeit?
Boah, ich bin natürlich sportlich orientiert, das ist ja logisch. Jetzt habe ich 8 OPs gehabt. Ich muss sogar mit Ansage von meinem Arzt. Pass auf deine Knie auf, die werden schon dick. Du hast wirklich da, du musst in den Kraftraum gehen. Also ich bin jede Woche im Kraftraum, ich bin jede Woche joggen. In Corona-Zeiten, da habe ich das gemerkt, habe ich es mal schleifen lassen, war nicht gut. War auch ein bisschen schwerer, mal kurz nebenbei 8 Kilo zugenommen, gar nicht gemerkt. Zum Glück war es nicht nur eine Stelle bei mir, sondern es war der ganze Körper, der ein bisschen anders aussah. Das zweite ist natürlich meine Familie und ich bin total tierlieb. Wir haben einen Hund, einen Boxer, Weibchen, wird jetzt 5 Jahre alt, namens Martha. Da fällt euch bestimmt was ein zu. Da war da mal irgendwie eine brasilianische Superspielerin. Natürlich. Also die Orientierung zum Fußball bleibt im Haus. Und mein Kater, auch 5 Jahre alt, die sind zusammen aufgewachsen, heißt Berti. Da war auch irgendwas gewesen, ne? Mein ehemaliger Nationaltrainer. Und wenn ich Zeit habe zu Hause, dann gerne mit Martha spazieren. Berlin und Umgebung ist alles mit Wasser, ist alles wundervoll. Da kann man richtig entspannen, den Kopf ein bisschen frei bekommen. Natürlich auch, wenn es passt, mit meiner Frau, mit meiner Tochter, die noch schulpflichtig ist, aber auch gerne mal alleine.
Kommt es da öfters vor, dass du auch mal erkannt wirst?
Oh, also da muss ich jetzt vorsichtig antworten. Es ist, glaube ich, sogar heute extremer als damals,
okay.
Weil die Erklärung ist ja relativ einfach. Wenn du seit 98 bin ich als Experte unterwegs, seit 7 Jahren auch als Co-Kommentator. Und auch die sind ja immer eine Zeit lang on air. Experte ja sowieso oft lange vor und nach den Spielen. Siehst du halt immer den Kopf. Und als Spieler wirst du ja eigentlich nur kurz eingeblendet oder wenn du dann zum Interview gerufen wirst. Und deswegen passiert das eigentlich fast immer.
So, jetzt haben wir ganz viel über dich erfahren, auch sehr, sehr spannende Einblicke bekommen. Und jetzt ist es bei uns im Podcast so üblich, dass wir eine kleine Schnellfragerunde machen und da wirklich, wirklich spontan antworten. Und die Anna wird dir jetzt die Fragen stellen.
Impulszeit.
In deinem Kinderzimmer hing ein Poster von
Bayern München.
Maurizio Pochettino oder Berti Vogts?
Berti Vogts.
Marco Hagemann oder Lothar Matthäus?
Marco Hagemann.
Welcher Pokal ist schwerer? Champions League oder der Europameisterpokal?
Europameister. Mhm.
Bei welchem Verein würdest du sofort Trainer werden?
Keiner.
Dann vielen Dank schon mal für deine Spontanität.
Sehr gern.
Jetzt machen wir den Switch. Es steht ja jetzt die EM an. Und du bist ja da auch erfahren als Europameister 1996. Was war da das Besondere am deutschen EM-Team?
Heute muss ich sagen, mit dieser Vision von Berti Vogts, der Star ist die Mannschaft, habe ich damals überhaupt gar nichts mit anfangen können, weil ich war nur rundherum mit Stars. Und um das auch nochmal zu belegen, Andi Köpke im Tor, Matthias Sammer Libero, Jürgen Kohler Innenverteidiger, linker Verteidiger Christian Ziege, rechter Verteidiger nur Stefan Reuter. Zentrales Mittelfeld, ich durfte auch ein bisschen mitspielen. Andi Möller, Thomas Hessler, Mario Basler, vorne Jürgen Klinsmann. Oliver Bierhoff ist da erst zum Star geworden.
Krass.
Also eine wahnsinns erste Elf war das nur mal. Die anderen habe ich natürlich auch noch alle im Kopf. Mit Scholl, Thomas Strunz, nicht, dass ich denke, ich habe keine Ahnung. Also da waren wirklich nur großartige Spieler, die es alle im Verein und international schon gezeigt haben, dass wir es drauf haben. Und ich durfte mit dabei sein und gleichzeitig habe ich es mir auch hart erarbeitet.
Ja.
Und deshalb dann zu sagen als Bundestrainer, der Star ist die Mannschaft, ist nicht nur mutig, sondern er hat das hinbekommen. Thomas Helmer habe ich vergessen, weil er wurde ja dann auch noch ganz wichtig und wir waren ja zum Finale dann fast alle verletzt. Ich ja auch, Kreuzbandriss nur so nebenbei. Und wir mussten ja dann Oliver Kahn sogar eine Nummer auf den Rücken schreiben, dass wir noch ihn als Feldspieler mit dabei hätten. Und Jens Todt wurde sogar noch nachnominiert mit Erlaubnis der UEFA. Und wenn wir diesen Teamgeist und diesen Zusammenhalt nicht gehabt hätten, hätten wir keine Chance gehabt, Europameister zu werden. Ganz klar. Und dann haben wir aber die individuelle Klasse. Diese Spieler alle sind top in Europa. Wenn du die in jedes Team stellst, können die dort um den Stammplatz kämpfen oder sind Stammspieler in den Top-Teams.
Ja, cool.
Hast du heute auch noch Kontakt zu den Teamkollegen?
Ja, ich habe letzte Woche mit Matthias Sammer telefoniert. Er ist ja so ein bisschen mein Glücksgriff gewesen damals. 93 von Schalke nach Dortmund. Noch Fukuhila, sah aus wie aus dem Wald, der Ostdeutsche. Und da spielst du bei einem der größten Vereine Deutschlands. Und Frankie Müllemer, Steffen, geh doch mal zum Friseur. Und ich sag, nein. Und nur mal so eine kleine Anekdote nebenbei. Aber das Glück war, 93, dass Matthias Sammer da war und er schon viel mit Christoph Daum, ein der super Trainer und der auch schon sehr weit war vom Denken, seinen Mentor hatte und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss Matthias zuhören, ich muss Matthias vertrauen, sein Rat hilft mir und das ist bis heute so.
Gab es Momente, wo du gedacht hast, hab jetzt gar keinen Bock mehr, ich werf alles hin, ich mache irgendwas anderes. Gab's das?
Ja, und wenn ich dir den Zeitpunkt erzähle, kriegt ihr alle gleich einen Schreck. Das war nach dem Wechsel von Schalke nach Dortmund. Borussia Dortmund hatte gerade davor Stefan Reuter, Matthias Sammer, ehemaliger Nationalspieler, nicht ehemaliger Nationalspieler aus dem Ausland, wieder zurückgeholt von Lazio und Inter. Und dann haben sie Karl-Heinz Riedle zusammen mit mir verpflichtet. Ich war natürlich noch ein kleineres Rädchen, aber zukünftiger Nationalspieler vielleicht. Und es gab so einen Umbruch im Team. Und dann hattest du so ein bisschen die Alten und die Neuen, um das mal auch ohne Namen zu nennen. Und dann gab es eben nicht diesen Teamgeist und den Zusammenhalt. Und wir sind auch auf dem Trainingsplatz aufeinander los, wenn die Möglichkeit da war, mal einen abzugrätschen oder einen weh zu tun. Es gibt nicht nur schöne Seiten im Fußball und schon gar nicht dann im Alltagsgeschäft, wenn jeder um seinen Platz kämpft. Klar. Und jeder auch gerne Stammspieler ist und auch dann natürlich nur das Geld verdient, was er im Vertrag hat. Weil wenn du nicht aufläufst, kriegst du weniger Geld und wenn du nicht spielst, kriegst du auch keine Punktprämie. Das ist ja heute noch so. Also da sind wir richtig, wie sagt man, so aufeinander los und für mich als neuen Spieler, ich stand da so ein bisschen auch immer dazwischen und da bin ich dann zu Michael Mayer, war damals der Manager, bin ich rein, 3-4 Spieltage vor Ende der Saison. Michael, ich wechsle den Verein, damit das klar ist. War nur der Manager. Ich sag, Steffen, du hast Vertrag gerade unterschrieben. Du hast dein erstes Jahr hier und wir wollen dich doch gar nicht abgeben. Du hast noch 2 Jahre Vertrag. Ich verwechsel den Verein, sonst höre ich auf. Also ihr seht auch mal, was ich für ein Typ war. Von dem Moment, wenn ich merke, mir macht mein Job nicht mehr Spaß, die Mannschaft funktioniert nicht. Und ich, wenn ich fit war, habe ich ja gespielt. Also es war nicht so, dass ich sportlich nicht ein Teil der Mannschaft war. Aber ich habe natürlich auch schlecht gespielt, wie die meisten dann auch. Und wir waren bis kurz vor Ende der Saison mussten wir eher nach unten schauen. Zum Schluss sind wir noch 4. geworden, aber das ist dann die positive Story am Ende. Aber ich wollte sogar aufhören. Mitten in der Saison 93, 94, also ich war 24 Jahre.
Ja, jetzt bist du Europameister geworden 1996. Und wie wichtig ist eigentlich so ein Titel Europameister, wenn du das als Spieler wirst oder auch als Trainer für deine Karriere? Das kannst du bestimmt auch ganz gut einschätzen.
Ja, der wichtigste Titel. Ganz klar, ohne Wenn und Aber. Wie gesagt, ich hatte, wenn du meine Geschichte erkennt, dann Halbfinale gegen England machen, super Spiel gegen Gaza, aber Kreuzbandriss kann Finale nicht spielen. Aber wir waren ja ein Team, also alles gut und bin dann natürlich Europameister. Die fahren alle zum Frankfurter Römer, machen Party. Ich bin zu Müller-Wohlfahrt und dann weiter zum Dr. Stedman nach Amerika und habe einen Kreuzbandriss, eine Riesen-OP und auch mit der Konstellation, das kann auch vielleicht eng werden für deine Karriere überhaupt. Also das war, die Europameisterschaft hat für mich auch eine negative Seite der Medaille, aber heute gibt's nur eine positive Seite, weil das bleibt bei den Menschen im Herzen drin. Und wenn das unsere Spieler jetzt für unsere EM hier zu Hause wieder im Innersten haben, dieses Gefühl, alle 80 Millionen, nehme ich alle mit, auch die Babys, alle gucken. Und wehe, du machst einen Fehler, in Anführungsstrichen, diesen Druck, aber gleichzeitig machst du das entscheidende Tor, bist du ein Held für immer.
Ja, klar.
Und wenn die so reingehen in die EM, dann kann die deutsche Nationalmannschaft Berge versetzen. Das habe ich selber erlebt. Wir waren nicht die beste Mannschaft. Aber wenn die deutsche Mannschaft zusammenhält, boah. Und dann diesen Titel gewinnen und später bis heute sitze ich hier und alle sprechen. Und übrigens war es die letzte Europameisterschaft, das hätte ich auch nicht gedacht, die wir gewonnen haben. Ich sitze jetzt hier 96, seitdem nicht mehr. Also dann sieht man ja auch mal den Stellenwert rein sportlich, das zu schaffen im Fußball ist enorm schwer. Und dann gehen wir nur mal durch, die Großen sind ja alle qualifiziert. Also das ist kein Selbstläufer für Deutschland jetzt mit dem Heimvorteil Europameister zu werden. Ganz im Gegenteil, es wird das schwerste Turnier. Und gleichzeitig ist es auch das Größte für sein Land, diesen Titel zu gewinnen. Dann die Champions League, dann Deutscher Meister. Das ist mein emotionalster Titel mit Dortmund nach 30 Jahren. Sind alle Dämme gebrochen. Aber Europameister mit Deutschland ist natürlich nicht zu toppen. Außer wir wären Weltmeister geworden, 98. Leider sind wir da im Viertelfinale ausgeschieden.
Ja, macht auch so ein bisschen die Qualität von der Nationalmannschaft, spielt da eine Rolle. Zum Beispiel jetzt Lewandowski mit Polen oder Ibrahimovic mit Schweden oder Haaland jetzt mit Norwegen, ja, zum Beispiel.
Ja, dabei, genau.
Also ich glaube, so aus deiner Sicht, aus Spiel-Ex-Profi auch, das fuchst die schon, oder?
Total.
Dass man so mit einer Nationalmannschaft eigentlich das nicht oder wenig Chancen hat, das zu gewinnen.
Ja, ich arbeite ja mit Jan Agafjordov für Servus TV, gerade Champions League. Wir sind die beiden Experten. Und der lobt immer seine ganzen Norweger. Und dann kann man euch nur sagen, ey, ihr seid wieder nicht dabei beim großen Turnier. Also guck mal in Ruhe von draußen. Das ist ein bisschen höhnisch, aber gleichzeitig, so ist es ja im Endeffekt.
Du hast ja auch schon erzählt, zentraler Mittelfeldspieler. Ja, die Jungs auch im Training, jetzt bei meinem Heimatverein zum Beispiel, die tragen halt Trikots wie Ronaldo, Messi, ne? Vinicius Junior jetzt, Bellingham, wie auch immer, wie sie alle heißen. Aber so ein Trikot zum Beispiel jetzt mit, wenn man jetzt die Nationalmannschaft betrachtet, mit Andricht jetzt zum Beispiel, auch defensiver Mittelfeldspieler, ja. Das sieht man eher selten. Da kannst du bestimmt auch so Hand aufs Herz. Geht da der Ruhm so an die Falschen?
Ich sag jetzt mal 50-50. Der Ansatz ist ja gar nicht so schlecht. Ich kann mich gut erinnern, ich musste damals eben auch Journalisten erklären, was ein Sechser macht. Nur mal ein Beispiel. Er stellt Räume zu, dass der Pass nicht durchgesteckt wird auf den Mittelstürmer zum Beispiel. Sieht kein Mensch oben auf der Tribüne. Der es macht, muss aber diesen Weg gehen. Hat gar nichts davon, denkt man, weil der Pass wird ja dann nicht gespielt. Wird er aber gespielt und der Stürmer kriegt ihn in den Fuß, dreht auf und schießt in den Winkel, dann weiß ich, da hätte der Sechser vielleicht stehen können. Das sieht keiner. Das war jetzt ein inhaltliches Beispiel. Dann natürlich die Aufgabenverteilung. Es sind immer die offensiven Spieler, die natürlich durch die Tore und Vorlagen und die besonderen Angriffe, die besonderen Flanken, die besonderen Dribblings mehr auffallen. Das war immer so und ist auch gut so. Weil im Endeffekt, schönes Beispiel mit Dortmund damals, wo wir alles gewonnen haben, Stefan Chapuisat hat immer das 1-0 gemacht. Im Training ist einer der wenigen, der mich ausgetanzt hat. Wie, weiß ich immer noch nicht, aber er war einfach wirklich ein besonderer Stürmer. Und für ihn würde ich natürlich noch mehr laufen und noch mehr die Räume zustellen, weil im Endeffekt er ja den Unterschied macht, sonst spielen wir 0-0. Viel schwieriger ist es, das ist nämlich eine schöne Antwort zum Schluss, für den Trainer die Balance zu finden. Kann ich 5, wie Leverkusen, mutig mit den Außen Frimpong und Grimaldo und 3 auf, sie haben 5 Offensive. Eigentlich spielst du im modernen Fußball nur mit 3 bis 4 Offensiven. Also diese Balance hinzubekommen in deinem Team, vielleicht den 4. oder vielleicht den 5. Offensiven spielen zu lassen, der dir das Spiel rettet, geht aber nur, wenn bei Leverkusen schönes Beispiel Schaka und Andrich oder Palacios da sind, auf meiner Position. Und dann versteht ihr, warum es im Endeffekt trotzdem eine 50-50-Situation ist, aber zu Recht das Tor machen und die Vorbereitung oder das tolle Dribbling, weil das kann ich schon sagen. Wenn ich defensiv 1-gegen-1 spiele, ist es einfacher, den Zweikampf zu gewinnen, als offensiv dort dieses Dribbling zu starten oder den Ball noch in den Winkel zu schießen. Das ist das Schwerste im Fußball, das Tor zu erzielen. Ja. Und wenn du das dann weißt, dann wird vielleicht 51-49 draus für die Offensiven. Ja.
Dann die nächste Frage von uns einmal. Worauf freust du dich denn bei der EM?
Erstmal muss ich natürlich sagen, dass ich nicht die Möglichkeit habe, mein Spiel zu genießen. War auch eingeladen vom DFB und mich da in Ruhe hinzusetzen. Ich bin am jeden Spieltag im Einsatz für Servus TV in Österreich und RTL in Deutschland. Das ist natürlich ein großes Kompliment und gleichzeitig für mich natürlich viel Arbeit auf die Spiele und die Mannschaften, mich vorzubereiten. Und dann ist es ja klar, dann ist es natürlich was Besonderes, dann vielleicht die Spiele, wenn ich live im Stadion bin, wenn ich dann unten auch mal runtergehen darf, zwischen den Mannschaften und den Trainern, Verantwortlichen, die Stimmung unten auf dem Platz mal wieder aufzusaugen, nicht nur im Studio. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ich wohne ja im Randgebiet Berlin. Es gibt ja auch mal ein paar freie Tage dann zwischen den K.O.-Spielen. Vielleicht kann ich dann mal auch auf die Meile gehen dort, 17. Juni, das ist ja mal die größte Fußballmeile, glaube ich, weltweit.
Ja, vielleicht also schon gesehen, die machen den Kunstrasen schon hin.
Bis eine Million Menschen. Also vielleicht gucke ich mir das mal an und mal ein bisschen dieses Gefühl mitzunehmen, die Menschen, die Begeisterung und wie gesagt, dann zu spüren, die anderen Nationen, dass man hier so ein großes Fußballfest mit den Fans erleben kann. Das freut mich am meisten.
Jetzt haben wir wieder eine Schnellfragerunde.
Okay.
Yeah. Um das Ganze abzurunden. Und dann natürlich auch wieder ganz spontan. Und die Anna wird das auch wieder mit dir machen.
Impulszeit.
So, dann starten wir mit der zweiten Schnellfragerunde. Europameister wird?
England.
Deutschland-Trikot, weiß oder pink?
Weiß.
Major Tom oder Kernkraft 400?
Major Tom.
Fanmeile oder eigene EM-Party im Garten?
Fanmeile.
Der beste Spieler der EM wird?
Jude Bellingham.
Und wer wird Torschützenkönig?
Harry Kane.
Wen sollte Julian Nagelsmann aus deiner damaligen U17-Mannschaft unbedingt mitnehmen?
Emre Can.
Sehr gut, das war's schon. Mein Patenkind hat gerade das komplette EM-Trikot mit Stutzen, Hose, was man alles so braucht, von seinen Eltern einmal komplett erbettelt gekauft bekommen. 203 Euro. Ich meine, so bei aller Euphorie, findest du nicht auch, das ist irgendwie so ein bisschen zu viel, so dass der Kommerz vielleicht mittlerweile schon so ein bisschen zu viel im Vordergrund steht?
Nicht nur ein bisschen, ist aber eine Folge der Entscheidung insgesamt gesehen. Wenn du dich im Fußball eben für den Kommerz, für die Geschäftsinteressen so entscheidest, wie es jetzt passiert ist, wo auch immer mehr Personalpower und Jobs auch geschaffen werden, ist ja positiv, aber wo es sich immer darum dreht, dann auch zu vermarkten und Geld reinzuholen, würde ich da mal die Balance finden, das gehört mit dazu. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn man irgendwo auch mal Obergrenzen setzt und auch diese gerade, diese großen Firmen, um die jetzt nicht zu nennen in der Sportbekleidung, dass die vielleicht gerade, weil es ja auch der Nachwuchs ist, der gerne so ein Trikot möchte, der eigentlich das Geld gar nicht hat und die Eltern müssen es natürlich aufbringen, dass es vielleicht irgendwo da mal auch so ein Salary Cup gibt. Ne? Jetzt will man ja drüber reden, dass die Spieler irgendwann nicht mehr so viel verdienen können. Da könnte man sich auch drüber Gedanken machen, gerade in diese Richtung und auch im Vereinsebene. Da kosten ja die Trikots auch und jedes Jahr gibt es ja dann ein neues und dann noch ein Auswärtstrikot, meistens sogar noch ein drittes für den Notfall. Das kenne ich ja auch aus England und das wird alles vermarktet und teuer verkauft. Vielleicht kann man da irgendwo mal Ansätze finden, das einfach nach oben zu begrenzen. Oder wenn das Kind zum Beispiel mitkommt oder auch gerade, weil das ist ja auch nach ein paar Jahren wieder rausgewachsen, ne, dass man da irgendwo Möglichkeiten findet, um es etwas günstiger zu machen, bin ich voll bei euch. Das wäre schön, weil das ist schon eine Hausnummer, ne, wenn du dann überlegst, wenn du das Durchschnittsgehalt der Deutschen siehst, und du weißt, du musst da über 200 Euro bezahlen oder für einen Familientag beim Länderspiel weit über 200 Euro zahlen mit Wurst und alles, was dazugehört. Das ist schon, glaube ich, viel plus Anreise. Alles, was, denke ich, in so einem Gesamtpaket dann Geld kostet, ist schon viel geworden. Bin ich bei euch.
In eigener Sache.
Apropos DFB-Akademie. Ob Rasenheizung, Klimatechnik oder Photovoltaik, Mennova hat natürlich die Hände im Spiel, wenn es in der Heimstätte unserer Nationalmannschaften um innovative und ökologische Energielösungen geht. Nachdem alles in Betrieb ging, überwachen wir heute 210 Kilometer Kabel und Rohre. Das entspricht rund 525 Runden um einen Fußballplatz.
Jetzt gucken wir hier gerade so schön raus ins Grüne auf die Skyline von Frankfurt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ist ja auch ein ganz großes Stichwort. Vor Jahren hat man noch Bier getrunken, um den Regenwald zu schützen. Das war ja die aktive Aussage. Heute bekennen sich die ganzen Profis ganz klar zur Nachhaltigkeit, auch aus Überzeugung. Was machst du da heute bewusster und anders da als früher noch?
Erstmal grundsätzlich macht man sich viel mehr Gedanken, weil du weißt, es sieht wirklich insgesamt um unsere Welt, Klima und auch die gesamte Verschmutzung ist an einem Punkt gekommen, wo wir uns alle Gedanken machen sollten. Mache ich auch. Dann gibt es erstmal ein gutes Beispiel, wenn ich dann eben auch die Sender sehe, für die ich arbeite und meinen Job mache, versuchen die Termine so hinzubekommen, nur mal als Beispiel, vielleicht mal nicht zu fliegen oder keine Pappbecher, um nur mal Beispiele zu nennen, damit ihr auch seht, bin da auch voll drin im Thema. Und natürlich vergisst man es mal automatisch. Ich brauche jetzt einen Kaffee, ich bin gerade ein bisschen kaputt und muss meinen Job machen, und ist kein Pappbecher da. Jetzt ist trotzdem wichtig, oder, dass der Co-Kommentator weiter seinen Job macht. Also du musst so eine Balance finden, dass du weißt, wann ist es wichtig, wann ist unwichtig. Und wenn es unwichtig, lass es weg. Oder wenn du es mal schaffst, mit Zug zu fahren, dann fahre ich halt mit Zug. Oder als Beispiel. Und diese Dinge muss man dann halt immer passend machen. Oder wenn man dann eben schaut, wir haben jetzt die Elektroautos, dass du dich damit auseinandersetzt. In allen Bereichen, glaube ich, sollten wir alle umdenken, in allen Generationen übrigens. Und auch nicht, und das ist ja auch immer meine Ausrede, dann guck mal nach China, da ist alles viel schlimmer. Und nur mal als Beispiel ein Land rauszunehmen, wo das eben nicht so an Wertigkeit hat wie in Deutschland. Und trotzdem, wenn wir nicht anfangen, wird es nicht besser. Also da ist wieder der andere Ansatz. Also es gibt viele Momente, wo ich genauso drüber nachdenke und mir eben auch ein E-Auto jetzt gekauft habe, um einfach auch mit dabei zu sein. Du kannst nicht alles von heute auf morgen schaffen, aber es ist auf alle Fälle der richtige und ich behaupte sogar der einzige Weg. Weil wenn es uns in 100 Jahren nicht mehr gibt, weil die Erde zu heiß ist, na dann sportfrei.
Dann gibt es auch keinen Fußball mehr.
Dann wird es auch eng hier im Internet zu machen.
Ja, das stimmt. Frankfurt ist ja Austragungsort. Wir haben ja schon drüber gesprochen.
Ja.
Jetzt drehen wir die Frage mal um. Worauf können sich denn die Menschen in der Umgebung zur EM aus deiner Sicht freuen?
Auf die Mannschaften, die hierher kommen, die Fans als allererstes. Und da bleibe ich jetzt mal beim Positiven. Es gibt ja immer schlimme Sachen und Anschläge sollen vorbereitet werden. Das haben alles nicht vergessen. Bitte nicht zuerst darüber nachdenken. Es wird hoffentlich alles in der Organisation und auch im Sicherheitsbereich alles sehr gut organisiert in Deutschland. Und dann bitte so viel wie möglich diese Nähe aufbauen, rein in die Gruppen, wenn Spieltag ist, nicht zu Hause bleiben, muss ich arbeiten, vielleicht mal mit dem Chef reden, kann ich ein paar Minuten näher gehen, muss ich arbeiten, einen großen Flatscreen aufbauen, ja, genau. Wir machen nebenbei dann hier einen kleinen Workshop und gucken dabei die Europameisterschaft, können wir uns erinnern, oder haben sie doch auch im Bundeskanzleramt in Berlin wurde genau. Fußball geschaut, das machen uns die Großen vor, bitte alle nachmachen und bloß kein Spiel, was Mögliches verpassen. Es wird sich auch total lohnen, die kleineren Nationen zu schauen, wie zum Beispiel Georgien oder Ukraine, wissen wir ja, was da gerade alles los ist, auch dieses Gefühl zu entwickeln, wir sind Gastgeber für alle und wir müssen daran teilnehmen und dann natürlich aussuchen, was jeder kann oder hast du ein cooles Restaurant, wo du sagst, oh ich, Mensch, meine Frau wollte ich schon immer einladen, aber da können wir Fußball gucken, das verbinde ich doch super, meine Frau, die kommt mit mir mit und nebenbei läuft, oh das wusste ich aber gar nicht, dass der Fernseher genau. an ist. Solche Möglichkeiten unbedingt nutzen,
aus Versehen.
Um das Nützliche mit der EM zu verbinden. Oder eben, wie gesagt, auch wenn man im Verein arbeitet, Trainer, habe ich ja auch alles gemacht, kann man da nicht vielleicht ein Turnier oder gerade mit einem Spiel was verbinden, um danach noch in die Vereinskneipe zu gehen und EM zu schauen.
Ja.
Und die Spiele geht ja schon früh los, glaube ich, die ersten Spiele 15 auf 14 Uhr. Also da gibt es ja Möglichkeiten. Unbedingt machen hier in Frankfurt, und das ist ja so eine wunderschöne Stadt, plus Main und alles, was dazugehört, bloß raus aus der eigenen Bude und dann nicht alleine Fußball gucken.
In eigener Sache.
Ihr wollt das EM-Fieber live erleben? Dann besucht uns während der EM in der Frankfurter Fanzone am Mainufer. Nicht nur auf der Fanzone haben wir tolle Aktionen während der EM, sondern auch für die E-Mobilisten. So gibt es 6 Cent Ladestromrabatt an allen AC-Ladesäulen der Mainufer über unsere Tank-E-Netzwerk-App. Und noch was, ihr könnt außerdem noch eine von 2 Wallboxen für das Laden zu Hause gewinnen. Also checkt hier unbedingt unsere Social-Media-Kanäle.
Es gibt ja auch Riesenangebote in ganz Frankfurt verteilt.
Mhm. Wenn man da auf die Fanmeile guckt, unten am Main, das wird ja auch ganz riesengroß mit
Public Viewing. Ja, da wird auch so diese Strandpartys, da wird doch bestimmt auch so,
Sachsenhausen ist
da wird doch alles aufgebaut mit Liegen und da kannst du noch in Main springen wahrscheinlich. Ja. Nebenbei ist da ein großer Flatscreen also oder eine Leinwand. Da wird es
ein ganz großes Angebot geben. Natürlich gibt es dann auch wieder Schattenseiten von so Großveranstaltungen, Angst vor Randalen oder auch dieser ganz große CO2-Fußabdruck. Wie gehst du da mit den Argumenten um, die Großveranstaltungen wie EM, WM oder auch Olympia, ist ja auch
Paris,
in Paris, genau, die aus Nachhaltigkeit einfach schlicht ablehnen. Wie gehst du damit um?
Nee, das glaube ich, ist der ganz falsche Weg, weil es geht ja dann immer noch um die Menschen bei diesen großen sportlichen Events, wo alle zusammenkommen, was wir ja gerade auch gelobt haben, dass so viele Nationen mit anderer Mentalität hier nach Deutschland kommen und man lernt die vielleicht kennen. Also wenn wir diese Tradition opfern für die Nachhaltigkeit, dann glaube ich, wird den Menschen ja grundsätzlich was fehlen. Und ich persönlich bin jetzt ja auch die ältere Generation und darf das ja trotzdem sagen, weil die jungen Menschen, auch meine Tochter mit 16, ist nur noch am Handy und schaut oder oft am Handy. Und jetzt hat sie jemanden kennengelernt und dann ist man lange im Kontakt. Aber der entscheidende Moment war trotzdem, wenn man sich dann trifft und den Menschen persönlich kennenlernt. Und das passiert bei diesen großen Events. Da lernen sich die Menschen kennen und nicht nur auf irgendeiner Plattform und irgendwie im Internet und weiß gar nicht, wie die Person aussieht. Das, glaube ich, ist genau das Gegenteil. Das darf nicht passieren, aufgrund der Nachhaltigkeit diese Events nicht mehr stattfinden zu lassen. Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Dann lieber daran arbeiten, dass wir so schnell wie möglich nachhaltiger werden. Und da, glaube ich, muss es ja auch ein bisschen dauern. Das kann man ja alles nicht von heute auf morgen schaffen. Ist, glaube ich, auch logisch.
Ja klar, braucht einen Prozess.
Ja, vielleicht ist dann auch die falsche, also weil das ja was Schönes, was Großes ist, wo viele Leute zusammenkommen.
Genau,
vielleicht
ist die falsche Nachricht eigentlich. Genau,
so die falsche Message. Oder irgendwie auch so das falsche Branche, um da Einbußen zu machen. Ja. Noch eine Frage. Du bist ja auch Fußballprofi, natürlich auch Vorbild auch für viele junge Menschen. Was würdest du denn so jemandem raten, der vielleicht jetzt auch vielleicht schon Profifußballer wird, gerade so am Werden ist und vielleicht seinen ersten Vertrag gerade unterschreibt?
Das ist relativ einfach. Das vor 20 Jahren hätte ich jetzt, glaube ich, gar nicht so eine gute Antwort gefunden. Heute ja, weil ich das ja auch selber wirklich einschätzen kann. Der Moment, wenn du deinen ersten Profivertrag unterschreibst, ganz wichtige Aussage, jetzt fängt es erst an. Heißt, jetzt muss ich viel besser, viel mehr investieren und andere Spieler, die viel älter sind, schlagen, in Anführungsstrichen, oder besser sein. Und nur da und da drüber und über diese Willensentwicklung zu wissen, da sind 3, 4, 5 vor mir hier in meinem Verein oder auch in anderen Sportarten, selbe Prinzip. Ich muss mich durchsetzen. Und dafür muss ich bereit sein, alles zu opfern. Heißt auch mal ein Date mit der Freundin absagen, mal kein Alkohol nehmen, schon gar nicht eine Zigarette, Ernährung, alles, was oben drauf kommt, kannst du mit 17, 18 gar nicht wissen. Musst du Glück haben, dass dir auch hoffentlich Berater und Familie helfen. Aber alles dafür bereit sein zu opfern. Dann hast du übrigens immer noch nur eine kleine Chance.
Krass. Ja, schreibt euch das hinter die Ohren.
Genau, schreibt euch das auf. Von Steffen Freund, der Praxistipp.
Ja.
Genau, und dann sind wir jetzt auch schon bei unserer letzten Frage, Steffen. Der gute alte Trainersatz. Mir ist egal, ob ihr Moslems oder sonst was seid. Bei mir gilt Teamgeist, Rennen, Trippeln und Fighten. Ist es heute aktueller denn je? Leistet Fußball auch da einen ganz praktischen Anschauungsunterricht in Richtung Diversität?
Ja, klar. Integration. Wir wissen das doch alle. Und ich habe ja das Glück gehabt, hier 6 Jahre als U-Trainer für den DFB zu arbeiten. 3 Jahre als Co-Trainer und immer dazu, wenn die Mannschaft Termin hatte, U20 und meine Trainerscheine gemacht und dann 3 Jahre hauptamtlich. Und ich habe immer Kontakt gehabt. Immer. Und auch im kleinen Verein in Elster, wo ich gearbeitet habe, wo auch Mädchen gespielt haben, die habe ich mit reingenommen, war damals möglich. Dann hatte ich zur WM mit meiner U17 in Mexiko 23 Spieler, 12 Spieler mit Migrationshintergrund, um mal nur 2 zu nennen. Rani Khedira, tunesischen Hintergrund, Emre Can, türkischen Hintergrund, 12. Und glaubt ihr, dass ich da einmal drüber nachgedacht habe, woher der kommt?
Natürlich nicht.
Ich bin der Trainer, die Besten sind dabei. Das ist meine Aufgabe, meine Verpflichtung, das professionell anzugehen und niemals diesen falschen Denkensweg einzuschlagen. Und ich glaube, die meisten Menschen machen das auch so. Es ist ein geringer Teil, die immer noch nicht verstanden haben, dass das völlig falsch ist. Oder Rassismus ist ja dann die nächste Stufe. Das ist ganz klar alles, das hat nichts im Fußball zu suchen. Und gleichzeitig sind wir ja Deutschland das perfekte Beispiel, dass wir bereit sind, anderen Nationen zu helfen und auch sie versuchen einzugliedern. Und das ist ja im Fußball nicht anders. Und deshalb habe ich das ja selber gelebt in meiner Zeit als DFB-Trainer und würde das wieder genauso machen.
Ja, dann schön. Danke dir, Steffen, dass du bei uns vielen im Podcast Dank warst. Du
sehr
hast
gern.
sehr spannende Einblicke gegeben.
Hatte ein bisschen Spaß.
Hast ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, war super interessant. Und ja, Anna. Das war's.
Ja, war sehr schön.
Dann danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Steffen, dass du da warst.
Danke euch beiden. Hat Spaß gemacht.
Danke euch auch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat mit Steffen, dann lasst uns gerne ein Abo da. Schaut bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Dort gibt es noch mehr Insights zu unseren Folgen. Weitere Infos findet ihr auch auf der www.meinova.de/podcast. Und schreibt uns gerne für Feedback an podcast@meinova.de. Wir wünschen euch noch einen energiereichen Tag.
Das ist ein richtig schönes Schlusswort.
Ciao. Tschüss.
Ciao.
Energieimpulse. Powered by Meinova.